Ich möchte noch beten. Ja, lieber Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass du so ein großer Gott bist. Du bist höher als die Berge und weiter als das tiefste Meer und viel tiefer und größer als alle unsere Vorstellungen. Und doch kommst du und möchtest Gemeinschaft mit uns haben, liebst uns, redest mit uns. Und Herr, wir wollen dich auch bitten für heute Morgen, wenn die Kinder von dir hören und wir Erwachsenen, dass wir aufmerksam sind für dich. Herr, dass du zu unserem Herzen sprichst, uns bewegst, uns veränderst. Herr, rede du. Amen. Ja, das ist wirklich schön, was für einen großen Gott wir haben und dass wir das auch in dem Lied gerade zum Ausdruck bringen konnten. Das letzte Mal, wir sind ja in unserer Predigtreihe durch das Markus-Evangelium, haben wir von der wichtigsten Woche, die die Weltgeschichte bewegt hat, den Einstieg gehört, wie Jesus in Jerusalem hineinkommt. Als der König empfangen wird, als der König begrüßt wird und sein Blick ist ja schon von Anfang an zum Kreuz, deshalb geht er diesen Weg und dann bis zur Auferstehung. Und wir gehen das Markus-Evangelium durch. Am Anfang haben sich die Leute gefragt beim Markus-Evangelium, wer ist dieser Jesus? Ja, und sie haben gestaunt über seine Wunder, gestaunt über seine Lehre und sich gefragt, das ist doch alles nicht normal. Sie haben sogar Kontrollkommissionen geschickt nach Galiläa, da wo der Herr Jesus am meisten gewirkt hat und haben sich das mal ein bisschen genauer angeschaut, wie das so ist. Und ich hatte da schon mal eine Predigt drüber gehalten. Ja, es kann ja peinlich sein, wenn man auf einmal spontan eine Kontrolle erlebt. Ja, kann schon sein. Meistens ist es nicht so schlimm, wenn du spontan Besuch bekommst, hast nicht aufgeräumt oder so und dann denkst du, na, hätte ich 10 Minuten vorher gewusst, wäre es gut gewesen. Manchmal gibt es auch so Kontrollen in Firmen oder so, wo man auf einmal wird genau alles durchgeschaut. Und was die Leute anschauen, kann ja recht verschieden sein. Ja, die Feuerwehr schaut, sind die Fluchtwege gut und kommen die Leute gut raus? Und die Hygiene schaut, was ist denn da alles im Kühlschrank und so weiter. Ja, die Feuerwehr und Hygiene haben nicht ganz die gleichen Aufgaben. Und beim Herrn Jesus war es also so, da sind viele hingegangen, hingepilgert und haben sich das mal genauer angeschaut, weil er hat von Gott geredet. Und er hat viel von Gott weitergegeben und sie haben sich angeschaut, passt das denn genau? Also sie wollten sich ein genaues Bild machen, manchmal mit vielen Vorurteilen. Und was wir jetzt haben, ist ein bisschen umgekehrt. Also ich habe mal die Karte mitgebracht. Es sind also Kontrolleure gekommen von Judäa, von Jerusalem, von der Hauptstadt zu dem Hauptwirkungsgebiet von Jesus in Galiläa, also vom Süden in den Norden sozusagen. Und was wir jetzt beim Markus-Evangelium lesen, ist umgekehrt. Jetzt kommt Jesus in die Hauptstadt nach Jerusalem. Wir wissen, er war vorher schon da durch das Johannesevangelium oder Lukasevangelium. Aber in Markus, im Markus-Evangelium ist das das erste Mal, wo wir davon lesen, dass der Herr Jesus nach Jerusalem gekommen ist. Er kommt und er nimmt jetzt mal ein paar Sachen unter die Lupe. Er schaut sich jetzt mal an, was ist da eigentlich vor Ort? Was ist bei den Menschen und was bringen sie? Ja, und je nachdem, welchen Blick man hat, die Feuerwehr hat einen ganz anderen Blick, wenn sie Sachen kontrolliert, als Leute, die für die Hygiene arbeiten, ja, und so weiter. Da ist die Frage, was sucht Jesus in Jerusalem? Was möchte er da finden? Was schaut er sich genauer an? Und darum geht's in dem heutigen Text. Jesus ist auf der Suche, schaut sich etwas viel genauer an. Und da können wir auch persönlich werden, was möchte Jesus in unserem Leben? Was ist in unserem Leben dem Herrn Jesus wichtig? Und das ist ein sehr spannender Text, weil man kann viele Fragen an Jesus stellen und das ist auch gut so. Und jetzt ist mal umgekehrt die Frage, was sucht Jesus eigentlich bei uns? Was sucht er bei dir und bei mir? Und wir schauen uns das an im Markus-Evangelium, Kapitel 11. Die Verse 15 bis 25. Markus 11, 15 bis 25. Und als sie früh morgens vorbeigingen, die Jünger, Nein, Vers 15. Und sie kommen nach Jerusalem und er trat in den Tempel und begann, die hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften. Und die Tische der Wechsler und die Sitze der Taubenverkäufer stieß er um. Und er erlaubte nicht, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. Und er lehrte und sprach zu ihnen, steht nicht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Nationen. Ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Und die hohen Priester und die Schriftgelehrten hörten es und suchten, wie sie ihn umbringen könnten. Sie fürchteten nämlich ihn, denn die ganze Volksmenge geriet außer sich über seine Lehre. Und wenn es Abend wurde, gingen sie zur Stadt hinaus. Und als sie früh morgens vorbeigingen, sahen sie den Feigenbaum vor dort von den Wurzeln an. Von dem hatten wir letzte Woche schon gehört. Und Petrus erinnerte sich und spricht zu ihm, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist vor dort. Und Jesus antwortete und spricht zu ihnen, habt Glauben an Gott. Habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben wird, dass es geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater, der in den Himmeln ist, euch eure Übertretungen vergibt. Was sucht der Herr Jesus? Sie kommen also in den Tempel in Jerusalem. Jesus kommt da herein. Und viele andere, die wären, wenn sie dort hineingekommen wären, die wären tief beeindruckt gewesen. Tief beeindruckt. Und damals waren ja auch die Massenpilger unterwegs. Es war ja das Passafest. Massenpilger kommen an. Tief beeindruckt über das große Bauwerk. Wenn man Noten hätte vergeben können, wären es wahrscheinlich Bestnoten gewesen für das, was man da sieht. In Kapitel 13, Vers 1, da sieht man, die Jünger sind sogar tief beeindruckt. Die sagen da, Lehrer, sieh, was für Steine und was für ein Gebäude. Also wenn man in den Tempel geht und den Blick zu Gebäuden macht und so weiter, das vergleicht auch mit anderen Gebäuden, dann hätte das sicher sehr gute Punkte gegeben. Bestnoten, ja. Das ist auch, manche kommen ja extra nach Wien, um sich bestimmte Gebäude anzuschauen und man kann hier großartige Bauwerke bewundern und so weiter. Bestnoten verteilen, das ist schon sehr beeindruckend. Weiß nicht, ob du gerne Gebäude anschaust, aber ich finde das schon beeindruckend, ja, wie das möglich ist. Und damals muss man sich ja noch vorstellen, die hatten ja viele technische Möglichkeiten, die wir heute haben. Die hatten die gar nicht. Ja? Im Talmud steht, wer den Tempel des Herodes nicht gesehen hat, der hat nie einen schönen Bau gesehen. Also etwas ganz Besonderes. Herodes der Große, großer Bauherr, der wollte sich bei den Juden besonders hervortun, wollte Eindruck machen, war ja nicht so anerkannt, war ja auch eine schwierige Persönlichkeit, der wollte die Leute beeindrucken und er hat einen Riesenbau, also es gab ja schon den zweiten Tempel, aber der hat viel anbauen lassen und das immer wieder vergrößert, der hat angefangen ungefähr im Jahr 20 vor Christus. Ja, als der Herr Jesus das erste Mal da den Tempel besucht während seines Wirkens, er war vorher schon da, aber während seines Wirkens, da sagt man zu ihm in Johannes 2, Vers 20, 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden. Und als der Herr Jesus, also um das Jahr 26, 27 herum dann, und als der Herr Jesus dann unterwegs ist, was wir hier lesen, da ist man immer noch etwas am Bauen und das wird erweitert und vergrößert bis etwa ins Jahr 64 nach Christus. Also viele Jahre hat man da investiert, ein riesiger Gebäudekomplex hat sich durchaus sehen lassen im Vergleich mit anderen Gebäuden. Ja, schauen wir uns das mal an, wie das etwa aussah. Ihr seht diese riesigen Vorhöfe, die dort waren. Im Zentrum natürlich das Allerheiligste, da, wo nur die Priester und zu einem bestimmten Tag, an einem bestimmten Tag, nur der hohe Priester reingehen konnte. Und dann ein riesiges Gebiet drumherum, vielleicht nochmal das nächste Bild dazu. Das war schon sehr beeindruckend, was Herodes da in diesen Jahren hat aufbauen lassen. So, und da kamen ja Tausende von Gästen in dieser Zeit, ja. Das war ja richtig Wahnsinn, was in dieser Zeit, in dieser Passahwoche alles passiert ist, ja. Es war einmal dieser Tempel, riesiger Tempelplatz, also 450 Meter mal 300 Meter. Massen von Menschen haben sich da versammelt, Opfer wurden gebracht und so weiter. Tief beeindruckend. Und wenn man sich dann noch angeschaut hat, das ganze Opfersystem, ja, da waren ja überall Händler und so weiter, die was gebracht haben. Es kamen Tausende, auch weit Angereiste aus dem Iran und aus Rom und aus Äthiopien und so weiter, damals ohne Flugzeug und Autos und so weiter, kamen die Leute angereist und nicht jeder konnte da sein Opfertier so mitschleppen, die weite Reise. Die mussten ja auch gewisse Kriterien erfüllen. Also das war die ganze Logistik. Logistik war beeindruckend. Ja, organisier mal eine größere Veranstaltung, da gehört schon einiges dahinter. Und wenn du jetzt über mehrere Tage so ein riesiges Fest, und so musst du überlegen, Tourismus und so weiter, wer kümmert sich um die Unterkünfte und wie soll das alles im Einzelnen ablaufen? Also beeindruckend. Und sogar wenn man das häufig gesehen hat, wie die Jünger von Jesus, sogar da wird man beeindruckt gewesen sein von diesem gewaltigen Bau und von diesen Massen von Menschen, die da alle zusammenkommen und von dem, wie alles organisiert ist mit den Unterkünften und mit der Sicherheit und an was man alles denken muss. Und jetzt kommt der Herr Jesus dahin. Der untersucht jetzt nicht, ob das von der Feuerwehr alles stimmt, ja, alles wichtige Aufgaben. Der untersucht jetzt auch nicht, ob alles logistisch klappt und wie das von der Architektur ist. Das sind alles tolle Sachen, ja. Das ist ja beeindruckend auch und ist, wenn man so eine Arbeit hat, auch wichtig. Aber der Herr Jesus, der schaut tiefer. Und das ist interessant, was er dann so macht. Also Vers 15, und er trat in den Tempel und begann, die hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften. Und die Tische der Wechsler und die Sitze der Taubenverkäufer stieß er um. Und er erlaubte nicht, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. Was ist da los? Den Herrn Jesus, den kennen wir doch als die liebste Person des ganzen Universums, der vor Liebe Menschen begegnet, der Menschen in ihrer Würde sieht und sogar diejenigen, die außen stehen, sich um die kümmert. Wir haben das ja so intensiv auch betrachtet im Markus-Evangelium. Und auf einmal kommt der Herr Jesus hier an und schmeißt hier alles um. Er schickt die raus, die kaufen und die verkaufen. Ich weiß nicht, was du da empfunden hättest, wenn du Jesus so gesehen hast. Warum handelt der Herr Jesus hier so? Der Herr Jesus wurde begrüßt, das haben wir letzte Woche angeschaut, als der König. Er ist als der König nach Jerusalem eingezogen. Und wir haben das in der Geschichte Israels öfter, dass die Könige auch mit dem Tempel zu tun hatten, Erneuerungen im Tempel vorgenommen haben, Reinigungen. Ja, wir denken an König Hiskia, an König Josia, wir denken an Salomo, der den Tempel hat bauen lassen und so weiter. Jesus kommt als der König, er kommt aber auch als der Prophet. Ja, die Propheten haben oft so Zeichenhandlungen auch durchgenommen, damit die Leute ins Nachdenken kommen. Wahrscheinlich hat hier keiner eingegriffen, weil das nur sehr kurz gewesen ist. Ja, sonst müsste man ja denken, dass dann schnell auch die Römer da mal ein bisschen für Ordnung sorgen. Aber wahrscheinlich war das nur ganz kurz, dass der Herr Jesus hier diese Zeichenhandlung durchgeführt hat. Der Tempelbetrieb stoppt ganz kurz, um etwas zu zeigen, um zu zeigen, was dem Herrn Jesus wichtig ist. Und es ist auch noch etwas anderes. Der Herr Jesus kündigt dann in Kapitel 13, Vers 2, kündigt er an, dass dieser gewaltige Bau, dieser großartige Bau zerstört werden wird. Das, wo Menschen ihre Hoffnung draufsetzen, weil sie sagen, okay, das ist ja der Bau Gottes. Ich kann dadurch eine Beziehung mit Gott haben, kündigt der Herr Jesus an, dies wird zerstört werden. Das passiert dann auch im Jahr 70 nach Christus durch den späteren Kaiser Titus. Also eine Zeichenhandlung, und Jesus wird dann später noch gefragt, Jesus, wer gibt dir eigentlich das Recht, so zu handeln? Das schauen wir uns dann nächste Woche an. Aber es ist interessant, wie der Herr Jesus dann auch begründet, warum er das macht. Und als erstes können wir mal für uns festhalten, manchmal ist das, was uns beeindruckt, in den Augen von Jesus nur ganz wenig wert. Manchmal, wo du sagst, das ist mir so wichtig, das ist in den Augen von Jesus manchmal ganz wenig wert. Und manche Dinge umgekehrt, die in deinen Augen ganz klein erscheinen, wo du sagst, ach, was hat das denn für Bedeutung, hat ja nichts gebracht, sieht ja nur ganz klein aus. Das hat in den Augen von dem Herrn Jesus viel, viel mehr Wert. Also unsere Bitte kann sein, Herr Jesus, zeig mir, was dir wichtig ist, was für dich Priorität hat. Nicht nur, dass ich auf das schaue, was oberflächlich beeindruckend ist, sondern dass ich tiefer schaue, Herr, dass ich auf das achte, was du mir zeigen willst. So, ich glaube, Vers 17 ist ganz wichtig. Vers 17. Und er lehrte und sprach zu ihnen, steht nicht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Nationen. Ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Ja, ganz wichtiger Vers. Als erstes fängt der Herr Jesus an, hätte er eigentlich gar nicht nötig, mit steht nicht geschrieben. Schau doch mal in Gottes Wort rein. Schau doch mal da rein. Der Herr Jesus macht also am Anfang deutlich, Maßstab muss nicht sein, was dich als erstes beeindruckt, wo du große Gefühle drüber hast. Auch nicht, was die Experten sagen. Ja, die Experten kommen in Vers 18 und 19 rüber, ne? Die Hohenpriester und Schriftgelehrten, das sind die Experten. Sondern entscheidend ist, was steht denn in Gottes Wort? Was steht da drin? Und das ist eine ganz, ganz wichtige Hilfe für uns, wenn wir uns fragen, Herr, was möchtest du? Herr, was ist dir denn wichtig? Es steht geschrieben. Ja, das sehen wir sehr oft bei Jesus. Und dann zitiert er einen Bibelvers aus Jesaja 56, Vers 7, der Herr Jesus. Und da heißt es dann, mein Haus wird ein Bethaus sein. Und schon das Erste ist ganz wichtig, mein Haus. Wem gehört dieses Haus? Wem gehört der Tempel? Mein Haus. Es gehört nicht diesen fleißigen Menschen, die da die Opfer vorbereiten. Es gehört nicht den Schriftgelehrten und auch nicht den Pharisäern, sondern der Herr Jesus macht ganz klar, das ist mein Haus, das ist Gottes Haus. Das gehört zu Gott. Es ist beeindruckend, wenn man liest im Johannes ganz am Anfang, Johannes 1, die Verse 10 bis 12. Ja, weil nicht nur der Tempel gehört ja dem Herrn Jesus, sondern die ganze Welt. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Ja, das Seine. So wie der Herr Jesus zum Tempel gekommen ist, so ist er in diese Welt gekommen als Kind. Und die Seinen haben ihn nicht angenommen. Und dann diese Zusage, und die zeigt, was dem Herrn Jesus wichtig ist. So viele ihn aber aufnahmen, den Herrn Jesus von Herzen aufnahmen, denen gab er das Recht, und die Macht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Glauben, ihm einfach vertrauen. Ja, das ist so eine schöne Einladung. Unser Leben gehört uns nicht selbst, sondern wir haben unser Leben bekommen von Gott. Dein Leben ist ein Geschenk von Gott. Und wo Menschen das akzeptieren und annehmen und sagen, mein Leben gehört nicht mir, sondern gehört dem Herrn Jesus, sie werden Gottes Kinder genannt. Gottes Kinder werden sie genannt. Und dann kommt das nächste. Mein Haus wird ein Bethaus genannt werden. Ja? Da kommen Menschen, um zu beten. Deshalb war der Tempel auch da. Er war da, um Opfer zu bringen. Ja? Aber die Gefahr war auch immer auch bei den Opfern, dass das so geschäftsmäßig ging. Dass es einfach abgehandelt worden ist. Ja? Das kann es bis heute geben, ja? Dass man einfach Sachen einfach so abhandelt, einfach so tut, es muss ja getan werden und so weiter. Und das Gebet, das zeigt, Herr, wir sind in Verbindung mit dir. Wir brauchen dich. Wir schaffen es nicht allein. Ja? Und das ist diese Verbindung, die wir haben können zu Gott. Gebet. Mein Haus wird ein Bethaus sein. Und das ist auch die Frage an dich und an mich. Ja? Wie pflegst du dein Gebet, die Beziehung mit Gott? Es geht ja nicht nur darum, jetzt am Sonntag, sondern es geht ja auch während der Woche. Und diese Frage ist, wie pflegst du diese Beziehung zu Gott? Und das nächste, mein Haus wird ein Bethaus sein. Und das nächste ist jetzt auch überraschend. Ja, mein Haus wird ein Bethaus sein für alle Nationen. Ja, und das hatten viele Juden, hatten das vergessen. Die hatten vergessen, dass es nicht nur um sie geht, wenn sie da zum Tempel kommen. Und um diese große Feier mit den vielen anderen, die auch dazukommen und beeindruckt zu sein, sondern die haben vergessen, dass es auch um andere Menschen geht. Menschen, die vielleicht noch nicht in Kontakt mit Gott sind. Menschen, auf die man vielleicht hinabschaut. Menschen, die man gar nicht so im Blick hat. Und der Herr Jesus macht hier deutlich, mein Haus soll ein Bethaus sein für alle Nationen. Als der Tempel das erste Mal eingeweiht worden ist, also der erste Tempel, ja, da hat Salomo gebetet und den Tempel eingeweiht. Und in 1. Könige 8, Vers 41 bis 43 lesen wir davon, dass er speziell auch für diejenigen betet, die aus anderen Völkern kommen. Und auch auf den Ausländer, der nicht von deinem Volk Israel ist, aber wegen deines Namens aus fernem Land kommt, denn sie werden von deinem großen Namen hören und von deiner starken Hand und deinem ausgestreckten Arm. Wenn er nun kommt und betet zu diesem Haus hin, dann höre du es im Himmel, der Stätte, wo du thronst, und handle nach allem, worum der Ausländer zu dir ruft, damit alle Völker der Erde deinen Namen erkennen, damit sie dich fürchten wie dein Volk Israel. Und damit sie erkennen, dass dein Name ausgerufen ist über diesem Haus, das ich gebaut habe. Menschen sollen also diesen großen Gott kennenlernen. Und das ist auch etwas, was für uns wichtig ist. Also einmal zu fragen, mein Haus, hat der Herr Jesus wirklich das Sagen auch in unserem Leben? Dann Gebet, diese Verbindung mit Gott und dann dieser Blick zu anderen Menschen. Ja, ich finde das schön, wenn wir hier in der Gemeinde wirklich uns Zeit nehmen, um miteinander zu beten und Gott zu loben. Und auch Zeit nehmen für die Menschen. Zeit nehmen für die Menschen nach dem Gottesdienst ist ja oft auch eine tolle Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und auch ein bisschen zu fragen, wie geht's dir? Vielleicht auch zu fragen, für was kann ich für dich beten? Ja, es ist schön, vielleicht auch mal mit neuen Leuten da ins Gespräch zu kommen. Und auf der anderen Seite aber nicht nur hier diese Räumlichkeiten im Blick zu haben. Wir sind ja jetzt als Gebäude kein Tempel, sondern auch Menschen darüber hinaus in den Blick zu haben. Und da zeigt der Herr Jesus, das ist ihm wichtig, die Verbindung mit Gott und die Verbindung zu Menschen, die mit hinzukommen sollen, mit hineingenommen werden sollen in diese Beziehung. Ja, und gerade als das gemacht worden ist mit diesem ganzen Opfersystem, das war gerade der Ort, wo eigentlich Menschen aus anderen Völkern zum Gebet Platz haben sollten. Genau an diesem Ort zeigt Jesus dieses symbolische Zeichen. Dann bringt er aber ein hartes Urteil. Immer noch Vers 17. Ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Und die Bibelkenner haben sich da sofort erinnert. Das ist ja ein Zitat aus dem Propheten Jeremia. Und der hat eine große Tempelpredigt gehalten, weil die Menschen damals schon zu seiner Zeit, 600 Jahre vor Christus, Gott vergessen haben. Die sind immer noch in den Tempel gegangen, immer noch in den Gottesdienst gegangen, aber haben trotzdem Gott vergessen. Und da kündigt der Prophet Jeremia eben an, sagt, dass der Tempel ist jetzt eine Räuberhöhle, und er kündigt die Tempelzerstörung an. Und das zeigt eben auch, mitten in so einer ähnlichen Situation ist jetzt das Volk Israel, wo der Herr Jesus wieder ankündigt, der Tempel ist nicht mehr der Ort der geistlichen Begegnung, sondern es ist einfach nur ein Ablauf von bestimmten Programmen. So, ich weiß nicht, wie es dir gegangen wäre, wenn du das so live erlebt hättest. Die Reaktionen sind ja sehr verschieden. Also die Experten, die Schriftgelehrten und die Priester in Vers 18, die nehmen sich jetzt vor, Jesus muss sterben. Das ist ja dann auch der Anlass, weshalb der Herr Jesus dann ans Kreuz gebracht wird. Und auf der anderen Seite, das Volk, die Menschen, die sind beeindruckt, tief beeindruckt und tief bewegt. Aber das reicht noch nicht. Um Jesus anzunehmen, reicht es noch nicht, beeindruckt zu sein, sondern um Jesus anzunehmen, brauchst du noch mehr. Aber die Menschen sind erstmal tief beeindruckt. Und wisst ihr, die Jünger, die mit Jesus unterwegs sind, die sind wieder im Vorteil. Das haben wir so oft schon im Markus-Evangelium gesehen, dass der Herr Jesus predigt oder eine Zeichenhandlung macht oder jemand gesund macht. Und dann bekommen die Jünger nochmal eine Extra-Lektion, um das Ganze zu vertiefen. Ja? Es ist gut, wenn man Sachen miteinander vertiefen kann. Also wenn man sich nicht nur einmal etwas anhört, sondern drüber nachdenkt, was bedeutet das jetzt? Ja? Wir haben nach dem Gottesdienst jetzt wieder die persische Gruppe. Die wollen das nochmal vertiefen, was wir jetzt in Markus 11 angeschaut haben. Und es ist gut, Sachen einfach nochmal zu vertiefen und drüber nachzudenken. Was bedeutet das jetzt auch? Da kann man viel lernen. Und wir sehen dann, wie der Herr Jesus das nochmal vertieft. Und als sie früh morgens in Vers 20 vorbeigingen, sahen sie den Feigenbaum vor dort von den Wurzeln an. Und Petrus erinnerte sich und spricht zu ihm, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, der ist vor dort. Ja, von dem Feigenbaum haben wir das letzte Mal schon gehört. Und da hat uns, der Christopher hat uns da eine Folie gezeigt, die habe ich nochmal mitgebracht. Ja, weil nämlich der Herr Jesus sowohl den Tempel und den Feigenbaum miteinander in Verbindung bringt. Und er sagt, der Feigenbaum, der bringt keine Frucht. Und der Tempel, wo es nur noch um Abläufe geht, der bringt auch keine Frucht. Ja, es gibt mehr Schein, aber weniger Sein. Und wir haben das letzte Mal gehört, der Herr Jesus, was sucht der? Der sucht echte Frucht. Ja, und genauso wie dieser Feigenbaum beiseite gesetzt wird, so wird der Tempel zerstört werden. Genauso wie der Feigenbaum keine Frucht dann mehr bringen wird, so wird auch der Tempel keine Frucht mehr bringen, weil er zerstört werden wird im Jahr 70 nach Christus dann. Das ist aber, was der Herr Jesus sucht. Der Feigenbaum ist also ein Bild auf Israel und auf die geistlichen Leiter damals, die nicht mehr nach Gott gefragt haben. Und das ist bewegend, wenn wir dann weiterlesen im Neuen Testament, dass die Gemeinde Jesu, bestehend aus Juden und Nichtjuden, dass die als Tempel Gottes bezeichnet werden, als Raum Gottes, wo Menschen Gott begegnen. Ja, das ist nicht gebunden an die Örtlichkeit, sondern das ist gebunden an die Person Jesus Christus. Und dass sogar der einzelne Mensch, der an Jesus glaubt, Kind Gottes geworden ist, dass der durch den Heiligen Geist, der dann in dem Menschen wohnt, dass dieser Mensch Tempel des lebendigen Gottes ist. Das ist eigentlich nicht vorstellbar. Wie kann das sein, dass Gott im Menschen wohnt? Ja, wir lesen in 1. Korinther 3, Vers 16, wisst ihr nicht, Ja, manchmal weiß man es nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt. Und manche fragen ja, muss ich da irgendetwas Beeindruckendes erlebt haben, damit ich das so bin? Auf der einen Seite ja und auf der anderen Seite nein. Ja, du musst was Beeindruckendes erlebt haben, nämlich Jesus muss in deinem Herzen wohnen. Wenn Jesus nicht in deinem Herzen wohnt, wohnt auch nicht Gottes Geist in dir. Aber du musst das nicht übermäßig gefühlsmäßig oder irgendwie ganz besonders erlebt haben. Manche suchen dann so besondere Zeichen. Nein, sondern wer an Jesus Christus glaubt, in dem wohnt der Heilige Geist. Und das ist interessant, wenn der Herr Jesus uns sieht, unseren Tempel, auch uns als Gemeinde, was sucht und was findet er da? Was bewegt ihn, wenn er das so sieht? Das haben wir ja schon gesehen bei der Tempelreinigung in unserem Predigttext. Und er gibt seinen Jüngern noch mehr Informationen, nach was er sucht. Schaut in Vers 22. Und der Herr Jesus antwortete und spricht zu ihnen, habt Glauben an Gott. Habt Glauben an Gott. Glaube, das meint ganz tiefes Vertrauen. Vertrauen in den Herrn Jesus. Herr, du bist noch viel größer als dieser gewaltige Bau. Du hast viel mehr zu geben als dieses ganze Opfersystem von dem Tempel. Du bist viel größer und ich vertraue dir, ich vertraue Gott, dem Vater. Hab Glauben an Gott. Und das ist etwas, was bald erschüttert werden wird. Denk dran, das ist die letzte Woche. Der Herr Jesus steht kurz davor, zum Kreuz zu gehen. Und der Glaube aller Jünger wird erschüttert werden. Warum? Es läuft alles anders als erwartet. Alles das, was sie sich vorgenommen haben, wie das sein wird mit seiner Regierung und so weiter und welche Posten sie übernehmen werden und wie alles laufen wird, nichts von dem wird so kommen, wie sie sich das vorgestellt haben. Sondern der Herr Jesus geht zum Kreuz für deine und meine Schuld. Ja, wir sind da auch mit einbezogen in dieser Karwoche, in dieser letzten Woche. Der Herr Jesus geht zum Kreuz und der Glaube der Jünger wird erschüttert. Und deshalb gibt er seinen Jüngern mit, habt Glauben an Gott. Und das verbindet er dann später auch im Garten Gethsemane mit Gebet. Ja, wie können wir im Glauben wachsen, wie können wir stark im Glauben werden, das verbindet er dann mit Gebet und er bringt dann dieses Wort mit dem Berge versetzenden Glauben. Ja? Schaut an Vers 23. Wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass es geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Darum sage ich euch alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Moment mal. Also ich muss zugeben, ich habe eine Riesenliste voller Gebetsanliegen. Manches schriftlich, manches im Kopf. Und ich bin ja schon eine Weile schon Christ. Und ich muss sagen, ich habe öfter erlebt, dass vieles, was ich mir da aufgeschrieben habe, so nicht erfüllt wird. Ja, es gibt ja manche Leute, die dann sagen, okay, du musst einfach mehr Glauben haben, ja, und dann klappt es dann auch, ja, und so weiter. Glaub einfach, nimm deine Gebetsliste und glaub einfach ein bisschen mehr und dann stell dich einfach auf diese Schriftstelle und dann wird es schon klappen irgendwie. Es ist ganz wichtig, Bibel im Zusammenhang zu lesen. Wir sind in der letzten Woche. Wenig später lesen wir ein sehr beeindruckendes Gebet vom Herrn Jesus. Markus 14, Vers 36. Da betet der Herr Jesus selber zum Vater. Aber Vater, alles ist dir möglich. Der Herr Jesus hat ein ganz tiefes Vertrauen in Gott, seinen Vater. Ganz tiefes Vertrauen. Und er weiß, alles ist ihm möglich. Das ist so ein tiefer Glaube. Ich weiß, Gott kann alles tun. Und diesen tiefen Glauben, den zeigt er hier im Garten Gethsemane. Und ich fand das so schön mit den Kindern vorhin, ja, wo wir gesungen haben. Mein Gott ist größer als die Berge und er sieht mehr und so weiter und er weiß um alles, ja. Und diesen tiefen Glauben, ja, den wir schon mit den Kindern singen, diesen tiefen Glauben hat der Herr Jesus, weil er weiß, der Vater, dem ist nichts unmöglich. Und jetzt kommt er mit seiner Bitte. Kommt mit seiner Bitte und sagt, nimm diesen Kelch von mir weg. Und dann sagt er das Entscheidende mit, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Ja, also Jesus ist nicht von ausgegangen, alles, was auf seinem Wunschzettel steht, so zack, 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 und dann mit ganz viel und immer mehr Glauben, sondern ein tiefes Vertrauen zu Gott und dann aber zu wissen, er wird entscheiden und er wird Recht entscheiden. Und dann, ich weiß jetzt nicht, an was du denkst, wenn du an Berge versetzenden Glauben denkst, was dir da sofort einfallen würde. Vielleicht fallen dir Situationen in deinem Leben ein, wo du etwas ganz Besonderes erlebt hast, wo du sagst, boah, das war so eine Situation, Berge versetzender Glaube. Ja, vielleicht können wir da eh auch noch ins Gespräch kommen über diese Frage. Aber es ist interessant, wenn wir den Zusammenhang hier anschauen in unserem Predigttext. Weil ich vermute, viele hätten das, was der Herr Jesus jetzt sagt, nicht gesagt als Berge versetzender Glaube. Schaut in Vers 25. Wenn ihr steht und betet. So, und um was beten sie? Wenn ihr etwas gegen jemand habt. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater, der in den Himmeln ist, eure Übertretungen vergibt. Um was beten die Jünger? Die beten darum, dass der Vater im Himmel ihnen ihre Schuld vergibt. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist ja nicht beeindruckend, so ein Gebet zu sprechen. Was hat das mit bergeversetzenden Glauben zu tun? Bei bergeversetzenden Glauben stelle ich mir was ganz anderes vor. Wenn Schuld wirklich vergeben wird, wenn Menschen erleben, dass sie Vergebung ihrer Schuld bekommen, dann ist das bergeversetzender Glaube. Warum? Weil das stellt die Beziehung mit Gott wieder her. Die Jünger, die erleben jetzt Folgendes in dieser Woche. Die werden alle versagen. Wir werden uns das genauer anschauen, wie die alle versagen werden. Da ist keiner dabei, der sagen kann, ja, ich habe ja immer gut gebetet. Ich habe ja immer Vertrauen gehabt zu Gott. Ich habe ja immer dir die Autorität gegeben. Ich habe ja immer mich um andere Menschen gekümmert und andere Menschen im Blick gehabt. Ja? Alles, was du gesucht hast, kann ich ja dir präsentieren. Sondern wir sehen, wie sie alle, mehr oder weniger, manche gleich am Anfang, manche später, in dieser schwierigen Situation Jesus verlassen, wie sie wenig Vertrauen haben, wie sie alle anfangen zu verzweifeln und nicht mehr weiter wissen. Und dann kommen sie wieder zu Jesus und sie bitten dem Herrn Jesus um Vergebung. Bei dem Petrus ist das ja sehr eindrücklich berichtet, wie er dann wieder zu Jesus kommt. Sie bitten dem Herrn Jesus um Vergebung. Und das ist so schön zu sehen, Gott vergibt. Es gibt noch mehr bergeversetzenden Glauben. Aber das ist bergeversetzender Glaube, den man oft nicht so sieht. Ja, dass der Herr Jesus deine Schuld vergeben hat. Und was auch bergeversetzender Glaube ist, und das ist so schwer oft, anderen zu vergeben. Dass man das wirklich machen kann, das ist, also man kann viel machen, man kann Geschäfte organisieren, man kann ganz viel Programm organisieren, aber wirklich zu sagen, okay, ich vergebe, das ist etwas, was Gott schenken muss und was mit diesem bergeversetzenden Glauben zu tun hat. Das hier in dem Zusammenhang. Ja, wir haben recht viel angeschaut heute, auch viel, was uns persönlich ansprechen soll. Ich bin eingestiegen mit der Aussage, was sucht Jesus? Ja? Erst haben die Menschen bei Jesus etwas gesucht. Ja? Was bringt er für Wunder? Was bringt er für Lehrer? Haben sich das genau angeschaut. Und jetzt schaut sich Jesus Menschen ganz genau an. Und er lädt ein und sagt, akzeptier mich als deine Autorität, mein Haus. Er lädt ein und sagt, bleib in Gemeinschaft mit mir, dieses Beten, diese Verbindung mit Gott, und zwar vertrauensvoll. Und dieser Blick für alle Nationen. Herr, dadurch, dass andere Menschen dich kennenlernen, dadurch wirst du verherrlicht. Amen.